Deutliche Korrektur am Kryptomarkt. Geht den Bitcoin-Spot-ETFs jetzt die Luft aus? Seit ihrer Freigabe am 11. Februar haben sie eine beispiellose Erfolgsstory hingelegt und alle ETF-Rekorde gebrochen. Damit einhergehend haben sie beim Bitcoin-Preis den Turbo eingelegt und jüngst für ein neues Allzeithoch gesorgt. Doch die letzten Tage sahen vergleichsweise schwach aus und zugleich korrigiert der Bitcoin-Kurs und mit ihm weite Teile eines zunehmend in Sorglosigkeit verfallenden Kryptomarktes. Wir gucken uns daher in der heutigen Ausgabe die verschiedenen möglichen Szenarien rund um Bitcoin und seine Spot-ETFs an. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Lieblingspodcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier analysieren wir jeden Montag für euch den Kryptomarkt sowie die konventionellen Aktienmärkte und deren Auswirkungen auf Bitcoin und Co. Dabei werfen wir sowohl einen Blick auf die relevantesten Charts und Indikatoren als auch die wichtigsten News, Marktupdates und fundamentalen Entwicklungen. Heute ist Montag, der 18. März 2024. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der immer mit einer Handbreit Stop-Loss unterm Trade operiert. BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Chartflüsterer, wie ist die Lage im dicken B?
Ja, soweit. Also tatsächlich aktuell sollte man vielleicht sogar den Stop-Loss weglassen, um nicht abgefischt zu werden. Weil noch sehen wir ja, sieht eigentlich alles long aus. Wir haben, ja, kommen wir gleich zu, haben wir die letzten Tage ja ein wenig volatileren Markt gesehen. Und der bot, ich hoffe, dir und nicht nur mir, sondern auch der Community ein paar Möglichkeiten, nochmal irgendwo einzusteigen, weil die Kurse waren ja teilweise, insbesondere bei den Alts, ein wenig zurückgekommen.
Jetzt hast du gerade empfohlen, den Stop-Loss wegzulassen. Heiliger Strohsack.
No Financial so sorglos. Advice. Wir kommen auf diese Sorglosigkeit zu sprechen. Die kommt auch bei mir vollkommen rein langsam. Also das ist, glaube ich, ein Warnsignal für mich selber so ein bisschen.
Ja, ich freue mich auf die Bitcoin-Wette am Ende dieser Folge. Da können wir auch gerne noch über den einen oder anderen Punkt diskutieren. Und jetzt aber mal recht sorglos rein in die Themen. So, auf geht es. Vorher noch der Hinweis, jetzt im Bullenmarkt in euch selbst zu investieren. Dafür haben wir eine neue Masterclass an den Start gebracht, die heißt Bitcoin verstehen, sicher investieren in 7 Schritten. Moderiert wird die von mir und ihr findet sie unter www.btc-echo.de/academy/schulungen und den Link dazu packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt steigen wir mit dem Wochenrückblick ein. Es war ja, wie du gerade schon sagtest, durchaus volatil, oder?
Ja, also nachdem Bitcoin ja zur Wochenmitte ein neues Allzeithoch erreicht hatte bei, ich glaube, ja, Coinbase-Preis zumindest mal 73.835 US-Dollar, kam es dann in der zweiten Wochenhälfte, Gründe kommen wir auch gleich zu, und insbesondere dann am Wochenende zu einer zwischenzeitlichen, zum Glück nur zwischenzeitlich, Kurskorrektur, die den Bitcoin-Kurs sowie die Mehrheit der Altcoins temporär deutlich im Wert nachgeben ließ. Aber pünktlich zum Wochenschluss konnte der Kryptomarkt dann seine vorübergehende Schwäche ja großteils abschütteln und zur Erholung ansetzen. Während Bitcoin die Handelswoche bei ungefähr 68.000 gestern Abend mehr oder weniger im Wochenvergleich unverändert schließen konnte, ich glaube 0,5% Kursabschlag im Verhältnis zu dem Wochenkurs davor, zeigten sich die Altcoins insbesondere aus dem AI-Sektor abermals bullish. Zusätzlich noch ein paar Meme-Coins waren bullish, Solana, also viele Sachen, die dann durchaus wieder bullish waren direkt. Bemerkenswerte Kurszuwächse waren, wie gesagt, Solana neues Jahreshoch, hat tatsächlich, macht einfach weiter oben aktuell. Und interessant ist eigentlich nur, dass Solana jetzt den Binance-Coin BNB überholt hat. Insofern, man sieht, auch unter den ganz Großen gibt es aktuell Verschiebungen.
Ja, Solana damit Nummer 4. Und am klassischen Markt, da gab es dieses Mal nicht allzu viel Berichtenswertes, außer dass Tesla auf Wochensicht ganze 7% abgegeben hat und mittlerweile stolze 60% unter seinem Allzeithoch steht, wohingegen Meta, Nvidia und Microsoft rund um ihre Höchststände rangieren. Elon Musk hat aber dennoch für Freude unter Doge-Investoren gesorgt, als er auf einer Veranstaltung in Berlin auf Nachfrage 2 Sätze fallen ließ, die Hoffnung machen, dass Tesla Doge-Zahlungen akzeptieren könnte. Ja, der Doge-Kurs quittierte das mit gut 15% Kursgewinn und diese 15% sind mittlerweile aber wieder komplett abgegeben und es ist noch sogar tiefer gefallen. Und damit kommen wir zu den tatsächlichen Wochengewinnern im Crypto-Space. Auf Platz 1 mit 77% steht unangefochten Jupiter. dieses Projekt auf. Stefan, du hast es gerade schon angekündigt, ne? Oder du hast das die Mainchain schon genannt oder das Ökosystem, dieses Projekt auf Solana. Ja, keine Überraschung, dass ausgerechnet da jetzt der Wochensieger stattfindet. Dieses Projekt ist zum einen ein Liquiditätsaggregator, der Liquidität von verschiedenen DEXs, also dezentralen Exchanges, einsammelt, um Anwender mit optimalen Preisen und geringerer Slippage zu versorgen. Was ist Slippage? Slippage kann man kriegen, wenn man mit zu viel Geld in ein Asset reingeht oder rausgeht. Wenn das Orderbuch nicht dick genug ist, dann wird man nicht zu dem Preis ausgeführt, der aktuell gerade angezeigt wird, sondern man frisst sich dann durch das Orderbuch durch. Das kann nach oben oder unten sein. Und dann kommt man etwas höher oder tiefer wieder raus, als man das eigentlich gerne hätte. Ja, und damit das nicht stattfindet, sammelt Jupiter halt Liquidität ein, um dieses Orderbuch dann so ein bisschen anzudicken, damit dann eine vernünftige Ordergröße auch gut ausgeführt werden kann. Außerdem ist Jupiter selbst eine DEX, auf der man swappen kann. Und aktuell werden da nach Handelsvolumen viele Meme-Coins gehandelt. Da geht der wilde Krypto-Westen gerade steil. Ein paar Namen dieser Meme-Coins sind zum Beispiel der populäre Dog with Head, das Two-Day-Wonder Book of Meme, Slurf, die gerade schon aufgrund von Fahrlässigkeit, es ist unfassbar, was da wieder los ist, massive Probleme haben. Dann gibt es noch Popcat und Mumu the Bull. Ja, willkommen im Krypto-Meme-Space. Die Tokenomics für Jupiter selbst sind ganz okay. Zwar sind aktuell erst 14% der Token im Umlauf. Bis zum 1. Februar 2025 steht allerdings kein weiterer Token-Unlock an. Also es ist eine sehr, sehr stabile Inflation von eigentlich im Prinzip null. Auf Platz 2 steht, derzeit wenig überraschend, Solana mit 40% plus. Und Sol profitiert natürlich von diesem ganzen wahnsinnigen Hype rund um seine Meme-Coins. Substanziell ist das im Prinzip leider eher dünn. Aber der Coin, wie du es gerade schon gesagt hast, der rennt halt aktuell. Und wenn im Wochenchart ein Schlusskurs über dem Bereich, also bei Solana, wenn der im Wochenchart einen Schlusskurs über dem Bereich der 200 US-Dollar halten kann, dann steht charttechnisch der Weg frei, das Allzeithoch bei 267 US-Dollar anzugreifen. Stefan, wie ist deine Einschätzung zum derzeitigen Solana-Hype?
Ja, also du sagst es schon, in dem Moment, wo Memecoin halt auftritt, in diesem Fall im Solana-Ökosystem, brauchen die Leute natürlich Solana als Einheit, um dort überhaupt Memecoins kaufen zu können. Sei es jetzt beim Handel direkt zum Beispiel auf Jupiter oder Radium oder den unterschiedlichen DEXs, die es dort gibt. Oder sei es wie bei diesem Slurf zum Beispiel, wo dann Pre-Sales sind und Leute dann aber Tausende von Solana irgendwo hinüberweisen, um dann auch noch dabei zu sein beim hoffentlich nächsten Run, wo es dann ja für sie optimalerweise ganz viele schnelle Prozente zu gewinnen gibt. Ja, interessant ist, dass Solana da eigentlich im Prinzip davon profitiert, dass Ethereum zu hohe Gebühren hat. Also Ethereum, wisst ihr ja selber, ist nach wie vor mit Abstand die größte Chain, hat aber das Problem, wenn da viel los ist, ist es teuer und dementsprechend ist Solana jetzt quasi die Meme-Coin-Chain, will ich es mal nennen. Da sind wir wieder dabei, was Peter gerade meinte, ob das jetzt nachhaltig oder ob das gut ist, sagen wir mal dahergestellt. Ja, während dann nämlich das Interesse an Microcaps, also das sind eher so die kleinen, mitunter auch tatsächlichen Projekte auf Ethereum, in den vergangenen Tagen vorerst zurückgegangen ist, also die waren vor ein paar Wochen, war da sehr, sehr, sehr viel los, sind Anleger, ja, das Geld sucht sich Rendite, sind Anleger nun auf der Jagd nach Memes. Nachhaltig, wie du schon sagst, dürfte das vermutlich nicht sein. Denn im Regelfall nach dem Meme-Coin-Hype kommt nicht selten nochmal ein Sell-Off. Also im Grunde genommen die Sorglosigkeit wird ausgenutzt. Und vielleicht wäre es auch gar nicht so schlecht, wenn dem einen oder anderen Anleger da mal eine Lektion erteilt wurde, dass man nicht alles nur hochgeht und dass man nicht blind in irgendwas reinspringt, was gar keinen Wert hat, sondern auch mal zeigt, dass wir ja auch optimalerweise auch im Crypto-Space probieren, uns zu etablieren und seriös zu werden.
Ja, das nachlassende Interesse an den Microcaps bei Ethereum, das finde ich gerade ganz gut, denn dadurch sind die Gebühren auf Uniswap deutlich gesunken. Da habe ich gestern Abend mal geguckt, da waren wir nur noch bei 20 Dollar. Und wenn ich mich an die Vorwoche erinnere, dann waren das 60 bis 80 Dollar.
Also ja, ich hatte vor 6-8 Tagen noch, ich glaube, 84 Dollar in der Spitze für einen Kauf bei einem Microcap bezahlt.
Ja. Ja, gucken wir mal, ob jetzt dieser Post-Meme-Coin-Sell-Off kommt, den du angekündigt hast. Für mich persönlich ist jede Korrektur in dieser Marktphase eine Kaufgelegenheit, aber keine Anlageberatung, nur meine persönliche Meinung. Und das Bild der Gewinner und Verlierer hat sich in dieser Woche komplett umgedreht. Waren in den letzten Wochen fast alle Top 100 Coins satt im Plus, so gibt es jetzt nur wenige, die sich gegen den aktuellen Trend stemmen konnten. Die Liste der grünen Coins ist schnell abgearbeitet, aber die weiteren Gewinner sind dann auch gut mit 30-40% noch im Plus und das sind mit Toncoin und Avax dann halt keine Meme-Coins mehr, sondern Layer Ones.
Ja, also Avax als Gaming-Chain, wisst ihr, das hatten wir ja auch mal hier mal besprochen, die etabliert sich jetzt so als die Gaming-Chain, konnte schon im Dezember tatsächlich Hand in Hand mit Solana deutlich gen Norden laufen, schließt sich dem jetzt wieder an, hat auch gerade ein neues Jahreshoch gemacht, hat, oh Wunder, tatsächlich auch Cardano jetzt vom Market Cap überholt. Also insofern, da bin ich absolut pro Avax. Ansonsten Ton, wer sie noch nicht kennt, hatten Peter und ich auch mal genauer drüber gesprochen, ist einfach gesagt die Telegram-Chain. Wir benutzen ja selber Telegram, haben ja auch eine eigene Community dort. Und ja, der Toncoin profitiert zum einen vom starken Wachstum des Messengers selbst, b davon, dass jetzt Telegram perspektivisch überlegt, ein IPO zu machen, also an die Börse zu gehen, und dass wohl auch Channels oder später, also Nutzer oder Betreiber von Channels zunehmend an den Einkünften von Telegram beteiligt werden sollen und das in Form einer Bezahlung durch Ton, also quasi durch Kryptowährungen, in diesem Fall dann wieder Tons. Und ja, da ist eine aggressive Wachstumsstrategie zu sehen. Ich war unlängst ja auch auf so einem Ton-Event hier in Berlin. Da passiert viel und da wird viel incentiviert, auch dass man die Developer findet, die tatsächlich auf der Ton-Chain dann was entwickeln. Insofern auch, ja, Ton hat es, wie du schon meintest, da mit mehr als 30% ordentlich gen Norden gespült.
Okay, dann gucken wir nach den Gewinnern auf die Verlierer. Und bei diesen vielen Verlierern, da spiegelt sich auch wieder, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass Solana von den viel zu hohen Ethereum-Gebühren profitiert. Also über Floki und Bitcoin SV auf den Verliererplätzen 1 und 2, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber Optimism auf Platz 3 mit minus 26% und Arbitrum mit minus 20% sind eben von diesem Zustand betroffen. Wobei Arbitrum mit seinem massiven Token-Unlock vom Samstag sicherlich nochmal ein Sonderfall ist, den ich die Tage beobachten werde. Jetzt am ersten Wochenarbeitstag nach dem Unlock, der war wie gesagt am Samstag, und der hat bis zu 73% Inflationspotenzial. Das ist unfassbar, was da jetzt an Token unlocked wurde auf Arbitrum. Und da könnte es möglicherweise bald zu Abverkäufen kommen. Ich warte da noch einige Tage ab, bevor ich bei ARB möglicherweise eine Position eröffne. Der Gesamtmarkt spielt dabei natürlich auch noch eine Rolle, aber dieser Arbitrum Token Unlock für mich ein sehr, sehr spannendes Ereignis. Und auch die Auswirkungen darauf sind sehr interessant und ich gucke mal, was da jetzt die Tage passiert.
Ja, also wenn wir danach, das hatten wir tatsächlich irgendwann vor einer ganzen Weile mal analysiert, Peter, es war tendenziell ist es tatsächlich immer so, dass der Markt das vorher schon anfängt einzupreisen. Klar, bei 73% ist eine enorme Menge, die da angelockt werden. Insofern ist es vielleicht dann wieder ein Sonderfall. Tendenziell ist es aber so, dass der Markt das immer den Pullback vorher macht, also den Kurs schon mal dann in diesem Fall, wird der Kurs abverkauft. Und wenn dann tatsächlich die Coins auf den Markt kommen, da ist dann im Endeffekt, dadurch, dass der Preis schon so weit gefallen ist, auch das Interesse womöglich der Holder dieser Coins auch nicht mehr so da, unmittelbar alles in den Markt rein zu verkaufen. Insofern, vielleicht haben wir da jetzt in den letzten Tagen oder jetzt am Wochenende auch das Tief schon gesehen. Die Zeit wird zeigen. An sich ist es aber spannend zu sehen, dass ausgerechnet Optimism, Arbitrum und auch ganz viele andere Layer 2s, wenn wir gerade dabei sind, ein bisschen unter die Räder gekommen sind. Denn eigentlich erwähnen wir, wollen wir ihn nicht wirklich. BSV, du hast das vorhin gerade kurz angesprochen, ist eigentlich nicht wirklich Diskussion wert. Der gute Bitcoin Satoshi Vision dürfte im Endeffekt abverkauft worden sein, weil der, wie nennen wir ihn liebevoll, Greg Scammer Wright, also Greg Wright, selbsternannter Kryptokönig und vermeintlich Satoshi Nakamoto, wurde jetzt erneut vor Gericht hat vor Gericht erneut verloren mit seiner Aussage, er wäre ja Satoshi Nakamoto. Und auch in England ist jetzt offiziell bestätigt, dass er das dann noch wohl eher nicht ist. Und infolge dieser Gerichtsentscheidung ging es dann mit seinem eigenen Coin, den er damals als Hardfork von Bitcoin erstellt hatte, runter. Du meinst schon mehr als 20%. Interessanterweise neben Optimism und Arbitrum, die ja beide große Layer 2s von Ethereum sind, ist auch Mantle, also M-A-N-T-L-E, Mantle, sowie EMX, ist auch ein Layer 2, das sind beides Layer 2s auf Ethereum, mit jeweils rund 20% unter die Räder gekommen. bestätigt aber generell eigentlich die Börsenweisheit Sell the Fact, denn wir hatten ja auch ein paar Mal drüber gesprochen gehabt, dass wir das Deng Kun-Update unlängst in der Vorwoche hatten, also Ethereum, das große Update. Und die L2s im Endeffekt in Erwartung auf dieses Update, nämlich in den letzten grob 6 Wochen, teilweise vernünftig gen Norden gestiegen waren. Und was machen Anleger, wenn man sieht, man hat ordentliche Gewinne, potenzielle, man realisiert sie halt auch mal. Insofern ist es völlig normal, dass dann auch mal eine Gegenbewegung kommt und der Kurs dann mal wieder etwas nachgibt.
Absolut. Und damit kommen wir zu unserem Disclaimer. Bleibt bullisch dran, denn anschließend kommt unser Hauptthema.
Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
Und damit zu unserem Hauptthema. Und wir untersuchen die Frage, ob den Bitcoin-Spot-ETFs jetzt langsam die Luft ausgeht. Dazu blicken wir einmal auf die nackten Zahlen der letzten Handelswoche. Es geht um die Inflows und Outflows und dann um das Total unterm Strich. Also was kommt dabei rum, wenn man die Inflows und die Outflows gegeneinander hochrechnet? Da kommen wir am letzten Montag auf 505 Millionen plus. Am Dienstag dann absoluter Rekordtag mit über einer Milliarde, also doppelt so viel wie am Montag. Am Mittwoch ging es dann etwas runter auf 683 Millionen. Und dann kam der Donnerstag, wo plötzlich nur noch 132 Millionen reingeflossen sind und am Freitag auch nur 198. Also vergleichsweise schwach, wenn man sich den Wochenauftakt nochmal anguckt mit 505 Millionen, einer Milliarde, 683 und dann 132, nur noch 198. Ja, das wirkt so ein bisschen, als ob da den Bitcoin-Spot-ETFs die Puste ausgegangen ist. Den Zuflüssen aus den neuen ETFs steht natürlich irgendwie immer noch der GBTC gegenüber. Und da gibt es ja immer Outflows. Da ist es ein bisschen schwieriger, eine Tendenz festzustellen, ob da weiter so stark abverkauft wird. Der Montag war nämlich mit fast 500 Millionen Abflüssen aus diesem ehemaligen Trust der zweitstärkste Abflusstag, seitdem er als ETF gehandelt wird. Und der Dienstag dann aber nur noch mit 79 Millionen der schwächste überhaupt. Ja. Und dann folgten 276 Millionen, 257 sowie 139 Millionen. Also das ist eher so durchwachsen, was da gerade rausfließt aus dem GBTC. Und gucken wir deshalb einfach auch mal als nächstes auf die Frage, wer kauft aktuell die Bitcoin-ETFs? Analyst Jim Bianco meint dazu im Podcast On the Margin, es gibt dazu derzeit keine belastbaren Fakten oder Statistiken. Ja, da hat er recht, sondern es gibt nur eine, wie er es nennt, informed opinion über ein bisher beispielloses Ereignis. Diese massiven Rekordzuflüsse könnten daher etwas komplett Unbekanntes sein oder aber etwas Bekanntes auf Steroiden. Wir gucken nachher nochmal, wie schnell die Bitcoin-Spot-ETFs gewachsen sind im Vergleich zu Gold. Und Bianco führt anhand einiger Beispiele aus der Vergangenheit aus, dass er vermutet, dass es sich um weak-handed Players handelt, die nur einen schnellen Trade machen wollen und an schnellen Profiten interessiert sind. Das können durchaus Hedgefonds sein, Asset Manager oder auch Kleinanleger. Und er denkt, dass dieses extreme in den Markt drängen nicht durch Menschen mit ernsthaftem Interesse oder von Wealth Managern verursacht wird. Denn er sagt, wer einen Wealth Manager hat, der ist nicht arm.
Vermögensverwalter.
Ja, kann ich mir auch dieses olle TH sparen. Ja, sagen wir Vermögensverwalter. Der ist nicht arm. Der braucht nicht eine schnelle Verdopplung mit hohem Risiko. Denn diese Leute, die haben bereits Geld. Und die wollen das jetzt solide verwaltet wissen. Es geht da mehr um Werterhalt als um schnelle Gewinne. Und seine These, die sieht er bestätigt, wenn Bitcoin mal um 20-30% korrigiert und es dann zu starken ETF-Abflüssen kommt. Im selben Podcast sitzt ihm jemand gegenüber oder ist auch noch jemand zugeschaltet, den man aus dem Kryptospace gerade über X kennt. Und zwar ist das Eric Balcunas, den wir auch häufiger zitieren. Der hält dagegen, dass solche Trader wie bei GameStop eher nicht ETFs nutzen. Und es sind seiner Meinung nach eher langfristig orientierte Anleger. Die größte potenzielle Volatilität, die sieht er bei Ibit, einfach weil das der populärste ist. Stefan, was hältst du von diesen Argumenten?
Also sicherlich haben beide teilweise irgendwo recht und im Endeffekt wird es die Zeit dann zeigen, wenn wir dann vielleicht mal belastbare Zahlen bekommen. Was dafür spricht, dass die großen Wealth Manager oder Vermögensverwalter dieser Welt allenfalls zumindest mal partiell dabei sind und Großinvestoren insgesamt, also wir hatten sie immer mal angesprochen, Rentenfonds wichtig, große Versicherungen, zum Beispiel eine Allianz aus Deutschland, das ist ein riesen Laden, die schmeißen Milliarden jedes Jahr in den Finanzmarkt rein und das zumindest mal dafür spricht, dass die noch nicht dabei sind, ist der Umstand, dass dort einfach interne Due Diligence und Kontrollgremien dem immer erstmal zustimmen müssen. Und das kann durchaus dann einige Monate mal dauern, bis die überhaupt dann tätig werden. Gleichsam sind aber sehr wohl, und die sind auch jetzt keine kleinen Nummern, vermögende Family Offices, wahrscheinlich zumindest mal unter den Käufern, weil die können, haben natürlich kürzere Wege sozusagen, können schneller reagieren. Und wenn der Firmenpatriarch sagt, er will da 3% jetzt auch Bitcoin haben, dann wird dann halt wird er da reingeschmissen, das Geld. Insofern, ist Biancos Bild vielleicht nach meinem Dafürhalten nicht mehr ganz aktuell. Denn unabhängig von den BTC-ETFs ist der klassische Aktienmarkt in den letzten Jahren ebenfalls zunehmend Momentum und Rendite getrieben. Und beides weisen die ETFs zweifelsohne aktuell auf. Da wird es auch spannend werden, womöglich, was passiert, wenn dieses besagte Momentum, was wir ja sehen, also ein Kaufmomentum, weiter abnimmt. Hattest du gerade angesprochen. Das hatten wir in den letzten paar Tagen jetzt in der Vorwoche ein bisschen gesehen, dass das so zumindest mal rückläufig war. Was dann passiert, wenn das kippt? Also im Endeffekt, wie ihr wisst, und ich sage das auch mal bei mir im YouTube-Livestream, haben wir hier schon x-mal gesagt, Volatilität geht immer in beide Richtungen. Kennt jeder, der beim Kryptomarkt ein paar Jahre dabei ist, geht nicht immer nur nach oben. Und wenn etwas schnell nach oben läuft, massiv unter viel Momentum, kippt dann im Grunde genommen die Stimmung um, dann geht es auch mal ganz schnell heftiger wieder nach unten. Insofern wird sich da im Endeffekt zeigen, wie das wird, ja, wenn die Tür, sag ich mal, im Ausgang der ETFs dann etwas klein wird, wenn nämlich alle gleichzeitig raus wollen, dann könnte es auch mal sehr schnell sein, dass die ganze Nummer Rolle rückwärts macht, wenn auf einmal dann nämlich keine frischen Käufer wieder da sind, die im Endeffekt das ganze Momentum oder diesen Verkaufsvolumen, was dann auch schnell, insbesondere logischerweise beim IBIT als größtem entstehen könnte, dann auffangen können.
Ja, genau. Das wäre dann die Korrektur und damit wäre dann entweder die These von Jim Bianco validiert oder falsifiziert, je nachdem, was dann da gerade passiert. Und das mit der Volatilität, die geht in beide Richtungen. Das kann man auch wunderbar in der technischen Chartanalyse sehen. Ja, da, wo sich der Kurs nur für geringe Zeit aufhalten wollte, weil es da kein großes Käufer-Verkäufer-Interesse gab, ja, da hat er dann auf dem Rückweg ebenfalls kein Interesse, weil da niemand eine große Position eröffnet hat. Ja, da, wo der Kurs, wo der Preis einfach dran vorbeigerannt ist, da hat niemand Aktien im Spiel, wenn man das mal so übertragen ausdrücken möchte. Ja, und dann geht es, wie du gerade sagtest, auf dem Rückweg, egal ob das dann hoch oder runter ist, ebenso schnell an diesen Kursmarken auch wieder vorbei. Also da ist dann die logische Begründung, warum die Volatilität in beide Richtungen gilt. Und es gibt bei Bitcoin nach wie vor eine kurzfristige und langfristige Korrelation mit dem Nasdaq. Stefan, was war da kurzfristig los?
Ja, also wir hatten in der vergangenen Woche, du hattest es angesprochen, mit Tesla war da sicherlich ein Zugpferd, auch eine gewisse Schwäche bei anderen großen Werten, die, also sozusagen die Schwergewichte des Nasdaq. Und zwar korrelierte so ein bisschen diese ETF-Schwäche, von der wir gerade sprachen, also die geringeren Zuflüsse, die da reinkamen, mit einer Schwäche des Nasdaq in der zweiten Wochenhälfte, insbesondere Donnerstag und Freitag, ging es dort nämlich gen Süden. Und im Wochenvergleich hat der Nasdaq nach einer ganzen Weile auch mal wieder niedriger geschlossen gehabt. Das heißt, da kam auch mal eine Korrektur rein im Technologiesektor in den USA. Und das hat dann im Endeffekt auch ein wenig womöglich auf Bitcoin und Co. geschlagen.
Ja, das kann gut sein, denn nicht nur diese kurzfristige Korrelation von Bitcoin und dem Nasdaq innerhalb der letzten zweiten Wochenhälfte ist augenfällig, sondern es geht gerade ein schöner Chart rum und der zeigt, wie stark Bitcoin mit dem TQQQ korreliert. Also T und dann dreimal Q. Was ist TQQQ? Das ist ein dreifach gehebeltes Finanzkonstrukt auf den Nasdaq. Ja, man kann da nicht nur einfach long gehen oder dann halt auch short gehen, sondern es ist dreifach gehebelt. Und wenn man diese Charts übereinander legt, den Bitcoin-Chart und den TQQQ, dann stellt man fest, dass der seit 2018 ja, das sind im Prinzip siamesische Zwillinge. Ja? Also wenn der dreifach gehebelte Nasdaq nach oben geht, dann geht Bitcoin nach oben. Wenn der dreifach gehebelte Nasdaq nach unten geht, dann geht Bitcoin genauso nach unten. Und ja, da habe ich einen interessanten Kommentar dazu gelesen, der sagte, ja, im Prinzip ist Bitcoin damit nichts weiter als ein globaler Index für Liquidität. Das haben wir aber auch schon mehrfach mit der M2-Korrelation hier thematisiert.
Ja, korrekt. Damit dürfte es dann nämlich spannend werden zu sehen, wie die Notenbanken in näherer Zukunft reagieren. Also das wiederum, ob und wie stark sich das dann auswirkt auf die Kursentwicklung bei Bitcoin. Und da stellt man nämlich, dass die Performance vom Technologiesektor rein liquiditätsgetrieben ist und Bitcoin, wie ein gehebelter Nasdaq gerade gesagt, agiert, muss sich die Kryptoleitwährung dann spätestens mal beweisen, sollte der US-Technologiesektor nämlich, ja, sagen wir mal, in einer etwas mittellängerfristige Kurskorrektur starten.
Ja, da ist jetzt natürlich die Frage, wie wahrscheinlich ist da eine Kurskorrektur und welche Indikatoren könnten darauf hindeuten?
Ja, du hast es schon angesprochen, Tesla schwach, 60% unter Altermal, wobei das so ein bisschen abkoppelt, also Autowerte sind generell nicht so stark, wobei ja immerhin Tesla ja, ich glaube, was wie viel, 300, 400 Bitcoin halten die ja auch noch, also insofern, die sind ja sogar Bitcoin-Holder, ganz interessant, aber ja, sagen wir für die nächste, jetzt aktuell diese Woche und perspektivisch für die nächsten Wochen, dürfte vor allen Dingen zwei Sachen relevant werden, das ist zum einen die Leitzinssitzung der US Federal Reserve Bank am Mittwoch, eine Stunde eher als sonst wegen der Zeitverschiebung und weil wir noch keine Sommerzeit haben. Das heißt 19 Uhr statt 20 Uhr, ergo auch 19.30 Uhr. Insbesondere interessant die Pressekonferenz von Herrn Powell. Ich denke, dann wird es definitiv volatiler werden am Markt. Ist der eine Grund, sprich, wenn er restriktiv ist, wenn er sagt, nee, Leitzinssenkung ist erstmal nicht, weil die USA, da ist ja in der Vorwoche, der zweite Monat in Folge eigentlich die Inflationsdaten wieder angezogen. Das heißt, die Inflation steigt da wieder. Und insofern hat er natürlich eine Begründung zu sagen, nee, wir können die Leitzinsen noch gar nicht senken. Wir wollen nicht, dass es wie damals in den 1970er Jahren passiert, dass man im Grunde genommen einen so einen Peak hat bei der Inflation, dann kommt er runter, dann gibt die Notenbank zu früh nach und dann gibt es diese zweite Spitze nach oben. Das will er zwingend verhindern. Und zum anderen Probleme des ja vormals größten oder teuersten Unternehmens der Welt, aktuell nur noch Nummer zwei, Apple. Und zwar, ja, wer den Apple-Chart mal aufgemacht hat und ein bisschen die Wirtschaftsnachrichten verfolgt hat, weiß zum einen Apple ein mögliches Doppeltop im Raum. Apple Probleme mit Absatzzahlen, insbesondere beim iPhone selbst. Da sind die Absatzzahlen gerade im ja, mit wichtigsten Markt China nämlich eingebrochen. Das ist wieder so ein bisschen ein Problem USA gegen China aktuell. Die sind da jetzt nur noch der viertgrößte Verkäufer von Telefonen. Die waren lange Zeit da Nummer eins. Sprich, die haben da im Grunde genommen jetzt ein Absatzproblem mit ihren und generell eine Marktsättigung. Insofern, da ist das ja so das Level 170 US-Dollar hatten Peter und ich identifiziert, ist so ein bisschen das Make-or-Break-Level. Sollte das mal nachhaltig aufgegeben werden, dann dürfte Apple tatsächlich nochmal eine Ecke runtergehen. Und ja, wenn, ich sag mal, das momentan zwar nur noch zweitwichtigste Unternehmen oder größte Unternehmen der Welt mal hustet, dann hustet tatsächlich auch der Nasdaq und dann könnte es auch generell so ein bisschen den Technologiensektor mit gen Süden ziehen. Dann wird sich zeigen, ob Bitcoin und dann da mitgenommen wird oder sich da behaupten kann.
Ja, für uns jetzt gerade eine spannende Uhrzeit. Es ist 14.30 Uhr und der US-amerikanische Markt eröffnet. Und da werden wir jetzt heute beobachten und sehen, was da an Inflows in die Bitcoin-Spot-ETFs stattfindet. Markteröffnung war ziemlich genau bei 68.000 US-Dollar. Schauen wir mal, in welche Richtung sich das gleich bewegt. Ja, das mit Doppeltop bei Apple, das ist natürlich charttechnisch bedingt, ne? Und wie du sagtest, die 170 war da auf der Unterseite, dann die Nackenlinie dieses Doppeltops, wenn die bricht, ja, dann ist viel Abwärtspotenzial freigeschaltet. Jetzt gucken wir aber mal auf eine positive Entwicklung bei den ganzen Bitcoin-Spot-ETFs und da vergleichen wir einmal die BTC-ETFs vergleichen wir die BTC-ETFs mit den Gold-ETFs und da kann Bitcoin weiter Marktanteile hinzugewinnen. Stefan, wie sehen denn hier die konkreten Zahlen aus?
Ich glaube, wir hatten das in den Vorwochen immer mal angesprochen. Ich glaube, vor 14 Tagen erstmalig, da war es noch 40 zu 92, das heißt 40 Milliarden kumuliert die Bitcoin-ETFs zu 92 Milliarden, die Gold-ETFs. In der Vorwoche waren es 54 zu 96. Das heißt, beide nehmen im Grunde genommen zu. Dann auch vielleicht Leute, die nicht nur am Kryptomarkt aktiv sind, haben gesehen, auch Gold hatte ein neues Allzeithoch unlängst ausgebildet. Und dann war jetzt in die aktuellen Zahlen quasi, also jetzt von der abgelaufenen Woche, die dann am Freitagabend veröffentlicht wurden, war es so, dass Bitcoin weiter zulegen konnte um 4 Milliarden. Insgesamt jetzt 58 Milliarden Market Cap, die Bitcoin-ETFs zusammen, versus 98 Milliarden bei den Gold-ETFs. Insofern, inwiefern Marktanteile wirklich nachhaltig abgenommen werden oder vielleicht beide parallel existieren und auch wachsen können, wonach es zumindest jetzt gerade mal ausschaut, wird dann im Endeffekt die Zukunft zeigen. Man sieht aber prozentual, klaut Bitcoin da ein bisschen was weg und könnte, ja, wenn tatsächlich immer mehr Leute sich dazu entscheiden, zu sagen, dann gehe ich doch lieber in das digitale Gold rein, dass man dann im Endeffekt dort weiter vielleicht irgendwann mal das Flipping sehen könnte. Weil interessant ist nämlich, dass der IBIT, also der größte Bitcoin-ETF von BlackRock, 8 Wochen gebraucht hat, um 15 Milliarden US-Dollar under Management zu haben. Der GLD, das war der erste Gold-ETF damals, genau 3 Jahre gebraucht. Jetzt muss man dazu sagen, damals war wesentlich weniger Liquidität im Markt. Deswegen ist das ein bisschen zu relativieren, aber die Zahlen sind schon verblüffend. Ich glaube, hätte uns einer zum Jahresanfang, Peter und mir, gesagt, ja, also der wird nach 8 Wochen 15 Milliarden under Management haben, da hätte, glaube ich, beide gesagt, was hast du denn? Hast du ein Glas zu viel Wein getrunken oder so? Weil das ist sehr unwahrscheinlich im Endeffekt. Aber die Nachfrage scheint zumindest aktuell da zu sein. Mal gucken, wie persistent sie ist, also wie langfristig diese Nachfrage weiter hoch bleibt. Und spätestens, wenn in einigen Monaten dann gegebenenfalls auch Rentenfonds und Versicherungen mit der großen Geldschatulle, nenne ich sie immer, einen BTC-Investment womöglich tätigen dürfen, dann auch tatsächlich, wird man sehen, ob wir nochmal eine Verschärfung der Akkumulationsgeschwindigkeit sehen werden oder es zumindest mal stetig weiter nachgefragt wird, die Bitcoin-ETFs, oder im Endeffekt dann doch das Gegenteil der Fall ist und es ein bisschen nachlässt. Wird spannend, denke ich.
Ja, auf jeden Fall. Also rein logisch klingt das erstmal auf jeden Fall nach einer weiteren Verschärfung. Denn wir haben ja jetzt bald das Halving, dann gibt es nur noch 450 BTC pro Tag, die auf den Markt geschüttet werden. Und du hast sie ja gerade angesprochen, die ganzen Rentenfonds und Versicherungen, die aktuell noch gar nicht dürfen, bei denen aber mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass sie wollen und dass sie werden. Und egal, wie jetzt gerade mal die kurzfristige Volatilität ist, also langfristig, finde ich, sieht das sehr, sehr bullisch aus. Und wir werfen auch nochmal einen charttechnischen Blick auf die aktuelle Bitcoin-Korrektur. Und da wurde, wenn man die Fibonacci-Retracements anlegt, das 0,236er wurde angelaufen. Und rein technisch, also das heißt, der Markt hat von seinem Allzeithoch 23,6% korrigiert. Oder von dieser Bewegung, die man da definiert. Gucken wir mal, wo wird es auf der Unterseite angelegt. Ich habe das bei
38.400 ja. Und ein paar, genau, zerquetschten. Das war dieses Verlaufstief, ja, vom 23. Januar 2024. Muss ja auch mal überlegen, ne? Das ist nicht lange her. Nee. 23. Januar diesen Jahres standen wir bei 38.000. Wer wünschte sich jetzt aktuell nochmal einen Kaufkurs von 38.000? Ich glaube, jeder.
Ja, die 38.000, genau, die haben die Grundlage der aktuellen Aufwärtsbewegung gebildet. Das war nämlich dieser initiale Abverkauf, der durch den GBTC-ETF entstanden ist. Das musste erst kompensiert werden. Das ging dann nach Eröffnung der ETFs. Ja, dachten alle, hey, jetzt kommt sofort die God-Candle auf 100.000. Nee, es ist von 47.000, 48.000 erstmal runter 10.000 Euro auf 38. Und wenn man da unten diese 38.000 als Basis der Fibonacci-Retracements nimmt und dann hoch bis zum Allzeithoch bei 73 und ein paar zerquetschten hinlegt, dann wurde diese gesamte Bewegung von 38 auf 73 um 23,6% korrigiert, indem Bitcoin die ungefähr 65.400 angelaufen hat. Und diese Fibonacci-Retracements, die legt man ja an, um zu gucken, wie viel Prozent eine Bewegung korrigiert hat, egal ob es nach oben oder nach unten geht. Und ein starker Trend, der kann durchaus sich damit zufrieden geben, wenn er das 23,6%ige Retracement angelaufen hat. Und dann sagt der Markt, hey, das hat jetzt genug korrigiert, ich laufe weiter in meiner Trendrichtung, und die ist ja im Moment absolut bullish.
Ja, also da ist zumindest mal das erste Level, wo eine erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, dass erste Käufer wieder in den Markt reinkommen und auch teilweise dann Bären oder beziehungsweise Verkäufer sagen, hier ist genug, ich wechsle sozusagen wieder die Seite. Wichtig war für uns diesbezüglich auch, dass wir jetzt am Wochenende nicht nur, dass wir da mal einen Pullback gesehen haben, sondern wir haben auch die Funding Rates dann endlich mal ein Eckchen zurückgekommen. Die waren ja auch weiterhin erhöht, sind jetzt zwar immer noch ein bisschen oberhalb, aber in Bullenmärkten ist es normal, dass tendenziell eher logischerweise gelongt wird. Das heißt, Leute eher auch mal gehebelte Longs gewillt sind einzugehen. Insofern liegen wir da jetzt mit 20%, 25%, 30% aufs Jahr gerechnet deutlich unter den Werten, die wir hatten vor noch 14 Tagen, wo wir teilweise bei 80%, 90%, 100% lagen aufs Jahr, wo wir ja meinten, das lohnt sich für niemanden, dann im Endeffekt noch wirklich eine gehebelte Long-Position aufzumachen. Insofern passte das und dieses 23,6er, was du angesprochen hast, ist auch damit einhergegangen, dass dort in dem Bereich grob plus minus paar hundert Dollar der EMA 20, also die gleitende Durchschnitts im Eintagesstart zu finden war, hat zusätzlich Kursstützen gewirkt, also im Grunde genommen eine Art Kreuzunterstützung dort gewesen. Das hat zumindest mal im ersten Versuch erstmal gereicht, um den Kurs zu stabilisieren und dann ja mehr oder weniger eigentlich ab Sonntagmorgen, sprich in den letzten, ja was sind das, 36 Handelsstunden ungefähr wieder gen Norden zu schicken.
Ja, wir haben jetzt mal eine Hochrechnung vorgenommen. Also die letzten zwei ETF-Tage, die waren ja der Donnerstag und der Freitag und das waren 132 bzw. 198 Millionen. Wenn man da jetzt mal irgendeinen Mittelwert nimmt wie 150 Millionen zum Beispiel, nehmen wir an, das läuft jetzt auf diesem niedrigen Niveau weiter, also vergleichsweise niedrig, dann hätte man immer noch 2200 Bitcoin, die jeden Tag für diese 150 Millionen beim aktuellen Kursniveau von 68.000 US-Dollar gekauft werden. Und das ist immer noch das 2,4-fache des täglichen Nachschubs, ja, die 900 Bitcoin, die jeden Tag durch die Miner geschürft werden.
Ja, also im Endeffekt hat es tatsächlich auch eine Signalwirkung. Also weshalb, insbesondere solange wir Zuflüsse haben, sehen die Leute, okay, da kommt wieder frisches Geld rein. Jetzt wird es dann entspannt, wie wir ja besprochen hatten oder angesprochen hatten. Tendenziell ist es so, dass immer die erste Wochenhälfte, insbesondere der Montag und der Dienstag, waren immer sehr, sehr, sehr starke Tage, wo viele Zuflüsse in die ETFs gekommen sind. Insofern wird es jetzt mal spannend sein zu sehen, was heute passiert und was morgen passiert. Wie stehen wir im Endeffekt da? Also sprich, war diese relative Schwäche jetzt Donnerstag, Freitag, war das eher eine Ausnahme und es geht sozusagen kräftig weiter und es wird kräftig wieder gekauft. Oder kommt hier eventuell Schwäche rein, was womöglich dann ein bisschen auf Erschöpfung der Käufer hindeuten könnte. Interessant natürlich auch, vielleicht halten sich die Leute womöglich ausnahmsweise auch Montag, Dienstag jetzt zurück, weil gerade Mittwoch dann die Leitzinsentscheidung ist. Das sind immer so Sachen, die sieht man natürlich dann womöglich erst im Nachhinein. Aber spannend wird es generell zu sehen, ob und wie stark da Leute weiterhin diese ETFs nachfragen.
Ja, das war auch gerade mein Gedanke, dass diese Woche vielleicht ein bisschen anders ist wegen dieser wichtigen Leitzinsentscheidung am Mittwoch. Aber du hast noch eine spannende Halving-Statistik ausgegraben, eine Pre-Halving-Statistik. Und die gucken wir uns einmal an.
Ja, wir konzentrieren uns ja heute, also oder generell schauen momentan viele auf BlackRock und Co. Und das ist Thema überall, sprich Konzentration auf ETF. Aber man kann ja vielleicht auch, und da hatten wir auch Anfang des Jahres schon mal drüber gesprochen, dass traditionell, bevor das Halving kommt, Bitcoin optimalerweise immer noch mal ein Pullback macht. Also sprich, es geht noch mal einen gewissen Prozentsatz gen Süden, bevor dann wieder Leute reinsteigen in Richtung des Halvings und dann los, im Grunde genommen den Kurs wieder stabilisieren. In 2016 war dieser, wir nennen ihn mal Pre-Halving Retrace, in 2016 ungefähr 40%. Und in 2020, also quasi dem letzten Halving, noch gute 19,5% ungefähr. Nun ist halt dann die Frage, ob der Drop, so nenne ich ihn einfach mal, oder der Pullback, den wir jetzt starten im Grunde genommen am Freitag und dann Samstag bis Sonntag früh gesehen haben, um 12% vom Allzeithoch bei diesen besagten knapp 74.000, die wir hatten, schon alles war. Also war das dieser besagte Halving-Drop und die Volatilität nimmt einfach weiter ab, aufgrund dessen, dass wir jetzt die ETFs im Spiel haben und dort einfach mehr Support oder mehr Kaufpower auf der Unterseite ist. Oder ist es tatsächlich so, dass der erste Teil dieses Pullbacks war und wir möglich vielleicht dann auch diese Woche vielleicht mit einer extrem hawkischen Fed die nochmal Aussagen tätigt, die vielleicht der Markt einfach nicht hören will, der Nasdaq dann vielleicht fällt und Bitcoin dort an der Hand genommen wird und ebenfalls mitfällt. Da werden wir mal sehen, inwiefern dieser Pre-Halving-Retrace jetzt schon bereits durch ist oder wir da nochmal eine kleinere Ausweitung sehen in Richtung Süden.
Ja, wir behalten auf jeden Fall die weiteren ETF-Entwicklungen für euch natürlich im Blick und auch am Mittwoch bei der Leitzinsentscheidung sind wir für euch dabei. Und damit ihr immer alle Infos in der bestmöglichen Form erhaltet, empfehlen wir euch, einfach die kostenlose App zu installieren und dann natürlich am besten BTC Echo Plus zu abonnieren. Das kostet im ersten Monat zum Testen nur 1 Euro und anschließend 9,90 € monatlich. Und damit bereiten wir uns auf die aktuelle Handelswoche vor. Stefan, welche Termine stehen am Finanzmarkt in den nächsten Tagen an? Jetzt mal zusätzlich zur Leitzinssitzung.
Klar, also Leitzinssitzung, 19 Uhr Mittwoch, 19:30 Uhr, die Pressekonferenz von Herrn Powell. Zusätzlich morgen schon am Dienstag, vielleicht untergeordnet relevant, aber generell schon interessant für generell US-Wirtschaft, sind frische Zahlen zu US-Baugenehmigungen, sprich Immobilienmarkt. Wird man mal sehen, inwiefern das so einen Einfluss hat oder alle einfach auf Mittwoch warten. Und dann, ja, im Endeffekt geht es dann am Donnerstag nochmals in Richtung Häusermarkt, Verkaufszahlen von Bestandsimmobilien. Ich weiß, wir hatten das hier auch, glaube ich, zwischenzeitlich immer mal angesprochen. Der Immobilienmarkt in den USA schwächelt und das nicht erst seit gestern. Da wird es spannend zu sehen, kriegen die jetzt mal eine Stabilisierung rein. Hintergrund sind natürlich hohe Zinsen und jeder, der jetzt womöglich eine Immobilie kaufen will, kann die nicht mehr für billig, also einen günstigen Bau oder Kredit für den Kauf abschließen, sondern zahlt mittlerweile dann doch enorm hohe Zinsen und deswegen ist natürlich die Bereitschaft, eine neue Immobilie zu kaufen, dann dementsprechend geringer.
Ja, also ganz klar, Mittwoch 19 Uhr, 19:30 Uhr, FED-Leitzinsentscheidung. Stefan, danke dir für den Überblick und damit der Blick auf die Kryptoleitwährung Bitcoin. Welche Fixpunkte kannst du unseren Zuhörern auf der Oberseite mitgeben?
Ja, also kurzer Rückblick von letzter Woche. Wir waren hoch bis 73.835 ungefähr. Damit verfehlten wir tatsächlich auch die nächste relevante Kursmarke auf der Oberseite. Bei 74.313 hatte ich sie identifiziert. So, dann ging es runter in der Spitze, 12,5, vielleicht knappe 13, je nach Börse, runter auf Coinbase-Preis 64.505. Bevor die Bullen im Endeffekt den Kurs stabilisierten. Das war im besagten 23,6er, was Peter angesprochen hatte. Und dann, um den Weg in Richtung Norden im Endeffekt wieder nachhaltiger zu nehmen. Jetzt stehen wir aktuell, Stand 14.44 Uhr, stehen wir aktuell genau bei 67.584. Um den Weg im Endeffekt ja, weiter gen Norden zu schaffen, müssen wir zwingend, da sind wir jetzt eigentlich auch, ja, haben wir bisher vorhin gerade wieder nicht geschafft, also heute, wann war es, heute Vormittag, die 69.000 nehmen. Wieso ist die wichtig? Die 69.000 glatt ist das Hoch damals gewesen aus November 2021. Und auch wenn wir da mal kurz drüber waren und dann wieder drunter waren, hat diese Marke eine Signalwirkung und ist relevant. Und die wird oftmals dann so als Wasserstandsmarke genommen für, sind wir drüber, können wir weiterlaufen. Solange wir drunter sind, ist tendenziell eher nochmal ein Pullback möglich. Insofern die zwingt im Kopf haben, gehen wir da per Tagesschluss drüber, stabilisiert sich Bitcoin dann in der Folge oberhalb der 69.500. Die habe ich bei mir auch in der aktuellen Chartanalyse identifiziert. Gehen wir da drüber, dürfte es relativ schnell über die 70 in Richtung 71.400 gehen. Und ja, das ist so ein bisschen die letzte Marke, bevor es dann wieder langsam gen All-Time-High rennen könnte. Da liegt auf dem Weg vielleicht noch eine 72.700. Die ist so ein bisschen so eine Abrisskante, die man aus dem 4-Stunden-Chart, Stunden- und 4-Stunden-Chart, macht die einfach mal auf. Da seht ihr, da kam er teilweise auf gen Norden nicht weiter. Und dann war sie auf einmal dann, als sie durchgebrochen waren, zwischenzeitlich Support. Dann ging es drunter und dann kam er bisher da nicht mehr drüber. Insofern die Marke noch wichtig. Gehen wir da drüber, werden wir ein neues Allzeithoch sehen und dann steigt die Chance, dass meine 74.313 auch gesehen werden. Oberhalb, ja, 75.476, das war dieses 127er Fibonacci Extension, das kleine, also quasi der momentanen Bewegung. Maximales Kurs, ich sag's wieder pro forma halber, vielleicht ist ja Herr Powell diese Woche auch extrem dovish und sagt, es gibt bald ganz viel Free Money, dann wäre der Bereich 83.563 als maximales Kursziel zu nennen.
Okay, und wenn der Paul jetzt mega hawkisch auftritt und der Markt schwächelt, wie sieht es dann auf der Unterseite aus?
Also man muss mal festhalten, die Bären, ich glaube, nur wenige hätten dran geglaubt. Du, Peter, hast tatsächlich dran geglaubt, auch wenn dir deinen Kurs im Endeffekt knapp verpasst haben.
Kommen wir gleich
du
zu.
Du hattest einen richtigen Riecher. Insofern, konnten die Bären erstmal zum Gegenschlag ausholen, haben tatsächlich hohe Funding-Rates genutzt am Future-Markt, gepaart mit der schwachen Entwicklung im Nasdaq, hatten wir auch angesprochen. Haben Bitcoin einen Kursrücksetzer beigefügt, mehr oder weniger, oder einen Abverkauf initiiert. Und nachdem Bitcoin per Tagesschluss unter die 68.338 abrutschte, ging es in der Folge dann, wie wir angesprochen hatten, in Richtung 23er bzw. EMA 20 zurück. Insofern das Wochentief bei 64.500 unterbot der Kurs ganz kurz, also quasi der gleitende Durchschnitt lag knapp da drüber. Nun gilt es im Endeffekt für die Bären, also jetzt in der aktuellen Woche, den Bitcoin-Kurs optimalerweise, wie gesagt, unter dieser 69.000 zu deckeln. Bislang haben sie es geschafft. Zeigt Bitcoin dann erneut Schwäche und rutscht zurück unter die 66.783, käme die Marke von 65.200 abermals in den Fokus. Und da gehen wir ein bisschen in die kürzere Zeiteinheit, schließt Bitcoin per 4-Stunden-Schluss unter dieser Marke, kommt mindestens mal das Wochentief, also das Vorwochentief jetzt vom Wochenende in den Blick. Wahrscheinlicher ist dann aber tatsächlich meiner Meinung nach, dass wir dann noch eine Ecke tiefer gehen können in den Bereich 59.287. Das war ja auch das Tief vom, das war der 5. März, genau. Da war das Verlaufstief, wo wir einmal dann in diesen heftige kurze Gegenbewegung gesehen hatten. Die muss dann im Endeffekt als Support fungieren. Mit dem 50er, also EMA 50, 15er gleitender Durchschnitt aus dem Tageschart, ist dann da zudem eine weitere Unterstützung zu finden. Und sollten die Bullen tatsächlich es zulassen, sagen wir mal, dass die Bären weiter abverkaufen dürfen, und abstinent sein, dann könnten wir maximal, das ist aber auch nur, wie gesagt, hypothetisch, das wäre aus charttechnischer Sicht optimal, das Ausbruchslevel vom 26. Februar bei ungefähr 53.000 und ein paar zerquetschten anlaufen. Das wäre sehr schön, wenn wir dahin zurückkommen würden. Und dann hätten wir, glaube ich, auch rein von der Harmonie des Charts dann ein vernünftiges Einstiegslevel, wo ich denke mal auch wieder viele Leute sagen würden, okay, jetzt will ich rein.
Ja, 53.000 wäre für mich ein No-Brainer. Ja, danke dir für deine Einschätzung. Und jetzt kommen wir zu unserer Bitcoin-Wette. Und ich merke, ich muss, glaube ich, mal ein bisschen mehr an meinem Timing arbeiten. Denn bei der von vorletzter Woche, da hätte ich nur 2 Tage mehr Zeit gebraucht. Dann wären meine 73.000 US-Dollar erreicht worden. Auch ohne, dass ich mich auf die CME-Futures hätte beziehen müssen. Ja, und jetzt bin ich möglicherweise wieder ein paar Tage zu früh. Denn Bitcoin hat das getan, was erst einmal unwahrscheinlich schien. Er hat einfach mal korrigiert. Aber meine 64.005 US-Dollar, die wurden bisher nicht erreicht. Das 64.651 waren bisher das Tief. Damit, Stefan, hat de facto keiner von uns gewonnen. Du hattest auf 75.000 getippt. Aber schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ich hier nicht wenigstens einen kleinen Achtungserfolg erzielen konnte. Gut, damit an die nächste Wette. Ich tippe mal, dass Bitcoin sich die 64.005 US-Dollar doch noch holt. Stefan, was denkst du?
Boah, das ganze Fettgeschichte, ne, macht es unglaublich schwer. Also auch ich sehe, dass der US-Dollar, es hängt ja immer alles auch viel mit dem US-Dollar, DXY zusammen, zeigt der nämlich diese Woche wieder Stärke, dann ist es insgesamt für alle Risikoassets immer schwer, also alles, was in Dollar gehandelt wird. Es ist tatsächlich, dass ich so lange entscheiden muss, kommt nicht häufig vor. Ich bleib auf der bullischen Seite. Alles unter der Prämisse, dass wir vor allen Dingen die 69.000 nachhaltig zurückholen. Und wenn wir über die 70 gehen, bin ich relativ zuversichtlich. Ich schmeiße mal in den Raum die 72.200. Die kannst du einloggen für mich.
Alles klar, 72.200 ist eingeloggt und damit heißt es, top, die Wette gilt. Wir wünschen euch allen einen guten Start in die neue Handelswoche.
Ja, habt eine erfolgreiche Handelswoche, ihr Lieben.